Hallo und schön, dass du wieder einschaltest oder vielleicht auch das erste Mal reinschaltest. Das würde mich natürlich auch freuen, denn das hieß ja, dass She Drives Mobility, mein 14-täglicher Podcast, auch weiter Verbreitung findet. Mein Name ist Katja Diehl. Alle 14 Tage hole ich mir Menschen ans Mikro, die mit mir auf die Mobilitätswende schauen. Und das meint nicht nur, dass wir rein auf Transportmittel gucken oder irgendwie Ideen, wie wir denn die Mobilität der Menschen direkt verändern können, sondern auch mal aufzumachen, was sind eigentlich die dringlichen Probleme, die hinter der Mobilitätswende stecken. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, Autokorrektur heißt es, ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es ist netterweise direkt in der ersten Woche von 0 auf 5 in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Und eine Person, mit der ich sehr großen Austausch auch vorab dieses Buches hatte, hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Das ist Sarah Schurmann. Klartext Klima heißt dieses Buch. Und sie wiederum hat eine Art von eigener Reise beschrieben, wie es für sie als Journalistin war, ja, vor, ich glaube, so ungefähr 2 Jahren zu erkennen, wow, das mit der Klimakrise ist so viel größer, als ich dachte. Obwohl ich alle Infos hatte, habe ich immer unterschätzt, wie groß das Problem ist. Sarah ist aber genau wie ich optimistisch, dass wir das alles noch hinbekommen, dass es auf jeden Fall an uns liegt, die Klimakrise abzuwenden und die Mobilitätswende zu gestalten, sozial gerecht, inklusiv, barrierearm und bezahlbar, in dem Sinne, dass auch Gruppen gesehen werden, die bisher immer nicht gesehen worden sind. Ich glaube, das bringt euch allen mehr, wenn ihr euch mal darauf einlasst, dass das Problem zwar sehr groß ist, dass wir aber alle was tun können. Sarah hat da dieses Bild von außerhalb des eigenen Haushaltes mal zu schauen. Also mit wem kann ich sprechen? Wo kann ich was bewirken? In welchem Verein bin ich? Was habe ich vielleicht auch für Skills, die ich einbringen kann, um irgendwo tätig zu werden, in kleinen Schritten, die total viel wert sind gegen die Klimakrise. Aktuell, das möchte ich auch nochmal sagen, läuft eine Bundestagspetition, die ich mit Tino Pfaff eingereicht habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas tue und mir wird auch ganz anders, wenn ich daran denke, vom Bundestag diese Petition vorstellen zu müssen. Es heißt Sofortprogramm für energetische Unabhängigkeit von Russland und Stärkung der Mobilitätswende. Ein etwas sperriger Begriff, aber wir haben uns direkt, als der Krieg gegen die Ukraine gestartet wurde von Russland, dran gesetzt, eine Petition zu schreiben, weil wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen. Gerade auch der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schädlich diese Abhängigkeit ist. Denn Robert Habeck musste, um zu gewährleisten, dass wir von Putin wegkommen, zum nächsten Despoten nach Katar. Also es kann einfach nicht sein, dass wir hier nicht mehr Geschwindigkeit gewinnen. Natürlich, es passieren die ersten Schritte, aber ich glaube, wir als Bevölkerung sind sehr viel mutiger und sehr viel williger, mehr zu tun. Deswegen haben wir diese Petition eingereicht. Sie braucht auf jeden Fall 50.000 Stimmen. Eigentlich würde ich mich freuen, wenn wir 1 Million schaffen, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Wir wollen da raus, wir wollen da gemeinsam raus. Wir haben uns auf den Punkt Mobilität beschränkt, weil natürlich Energie noch viel größer ist. Aber ich denke, Mobilität lässt sich sehr konkret einsparen mit den fossilen Brennstoffen im Sinne von Tempolimits, im Sinne von Alternativen ausbauen, im Sinne von Pop-up-Bike-Lanes. Guckt gerne mal rein, ich verlinke das in der Folge. Da könnt ihr euch die Maßnahmen auch anschauen. Ich freue mich, wenn ihr das verteilt, wenn ihr das wiederum in eure außerhaushalterischen Umgebungen bringt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge mit Sarah Schurmann, Autorin von Klartext Klima. Liebe Sarah, wir haben uns das erste Mal unterhalten. Da hattest du gerade einen offenen Brief an deine ganzen JournalistInnen-Kollegen geschrieben. Magst du noch mal kurz dich vorstellen und vielleicht auch noch mal ein bisschen die ZuhörerInnen in diese Zeit zurücknehmen? Was war damals los?
Ja, genau. Danke für die Einladung. Danke, dass wir nochmal sprechen können. Also genau, ich bin Journalistin seit mittlerweile irgendwie 12 Jahren, glaube ich. Und habe vorher lange gar nicht zur Klimakrise gearbeitet, sondern war irgendwie immer so im Hintergrund Redaktionsleiterin, Tech-Chefin und so weiter und so fort. Und habe mich aber seit 2018 privat mehr mit der Klimakrise und den ökologischen Krisen, in denen wir uns befinden, beschäftigt und habe dann aber tatsächlich erst im Sommer 2020 wirklich kapiert und verstanden, wie akut die Klimakrise ist, was das mit meinem Leben zu tun hat, aber vor allen Dingen auch, wie wenig Zeit bleibt, um das eventuell noch effektiv abzubremsen und unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Und damals war ich einfach komplett schockiert darüber, dass ich das vorher nicht wusste, obwohl ich so viel ja auch darüber gelesen habe, obwohl ich mich da wirklich 2 Jahre lang jeden Tag mit beschäftigt habe, obwohl ich alle möglichen Daten, Zahlen, Fakten kannte. Und habe dann tatsächlich in einer Art Schock eigentlich auch einen offenen Brief an meine Kolleginnen geschrieben, weil ich einfach gesehen habe, okay, wir stellen die Klimakrise im gesamtmedialen Bild nicht adäquat dar. Also es kann doch nicht sein, dass ich Journalistin bin und nicht weiß, wie akut die Klimakrise ist und das nicht mitbekommen habe. Und der Impuls war damals halt, dass das ja offensichtlich viele von meinen Kolleginnen auch nicht wissen und auch nicht verstanden haben. Und es war ein bisschen naiv von mir im Nachhinein, dass ich dachte, ich sag einfach mal Bescheid. Ich sag einfach mal Bescheid, dass das übrigens sehr viel akuter ist, als wir das bisher behandeln. Und genau, daraufhin habe ich einen offenen Brief geschrieben, den ich dann tatsächlich auch 500 deutschsprachigen Journalisten geschickt habe mit der Bitte, den noch vielleicht zu unterstützen. Mir war schon klar, dass das nicht 500 Leute unterschreiben, sondern zwar ehrlich gesagt eher so ein bisschen Trick, um die Leute dazu zu kriegen, den überhaupt zu lesen, weil mir recht schnell auffiel, ah ja, ich bin ja gar nicht die erste Journalistin, der das auffällt, und das haben ja durchaus schon ein paar Leute geschrieben, aber es wird halt niemand diese Texte anklicken, wenn sie nicht eh schon sich für Klima interessieren. Und ja, so kam das dann.
Hast du denn da Feedback bekommen in dem Sinne? Ich kann mir jetzt vorstellen, weil ich natürlich, wir haben eben im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass die Reaktionen auf unsere Arbeit durchaus ähnlich sind. War das in Richtung Nestbeschmutzerin, war das in Richtung Besserwisserin, oder waren da auch Reaktionen, die gesagt haben, gut, dass du es ansprichst, ich hatte auch schon so ein ungutes Bauchgefühl?
Ehrlich gesagt, weder noch. Also ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, fast keine Reaktion bekommen. Es war wirklich interessant. Also auch dieser offene Brief hat, glaube ich, damals recht für Irritation gesorgt, was ich total nachvollziehen kann. So. Und er wurde zum Beispiel auch nicht in Branchenmedien thematisiert, obwohl an dem Tag, an dem der veröffentlicht wurde, wirklich jetzt ansonsten nachrichtlich im Medienbereich auch nichts groß anderes los war. Ich kann das im Nachhinein schon total verstehen, weil irgendwie da kommt halt so eine junge Kollegin, die sich vorher noch gar nicht mit Klima beschäftigt hat und erklärt jetzt irgendwie, Leute, wir stellen die Klimakrise falsch dar und wir machen irgendwie einen Fehler als gesamte Branche, und dann denkt man vielleicht schon so, okay, was soll das? Man hätte sich oder könnte sich da vielleicht mehr mit beschäftigen, dass irgendwie einer der renommiertesten Klimawissenschaftler dieser Welt diesen Brief mit unterschrieben hat und durchaus auch so renommierte Menschen wie Eckart von Hirschhausen. Und dann hätte man vielleicht ja den Antrieb haben können, sich da mehr reinzugraben. Aber ich kenne, glaube ich, praktisch so diesen Schreck, den man in diesem Moment hat und der vielleicht auch erstmal dazu führt, dass man so nicht so sicher ist. Und ich glaube, ein weiteres Ding ist, dass ich ja jetzt schon, glaube ich, eine Sonderrolle einnehme mit der Art und Weise, wie ich versuche, irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Und es gibt auf jeden Fall ja auch noch einige andere Kollegen, die da schon mal zu publiziert haben und irgendwie auch schon mal gesagt haben, ja, nee, übrigens so, wir müssen uns ein bisschen auch an die eigene Nase fassen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da das wenige Leute mit der Vehemenz machen, mit der ich das mache, denkt man immer noch ein bisschen, dass ich vielleicht auch einfach das so aus irgendwie einer gewissen Emotionalität oder dem Geltungsdrang oder sonst was mache. Und wenn es wirklich so schlimm wäre, dann würden ja alle anderen, die sich damit auch auskennen, auch genau den gleichen Druck machen. Und von daher ist, glaube ich, die öffentliche Wahrnehmung noch ein bisschen verschwommen.
Ja, das Problem ist tatsächlich, gestern habe ich mit einer Dame telefoniert, die als in einer Produktionsfirma fürs ZDF gerade so einen historischen Rückblick auf das Auto machen will, so ein längeres Stück. Und da meinte sie, wir haben uns total gewünscht, eine Frau auch zu Wort kommen zu lassen. Und Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Und damit fängt es ja schon mal an, dass zeigt, dass ich in dem Bereich, hört sich jetzt doof an, aber vielleicht die lauteste Stimme bin. Ich will jetzt gar nicht das mit qualitativen Dingen so hinterfüttern, aber dass immer noch in dem Bereich, wo ich jetzt zum Beispiel tätig bin, in der Verkehrswende oder Mobilitätswende, nicht wahrnehmbar Menschen mit, wie sie mir dann gestern meinte, so klarer Haltung, was auch immer es heißt, ne? Und das heißt ja, dass ich erinnere mich nämlich, wir hatten diesen Talk, wir haben ihn aufgezeichnet und ich bin abends noch zur GLS Bank hier in Hamburg und da hatten die genau das als Thema. Da war die Zeit, da war die Taz, da waren sie alle versammelt und die Taz hatte damals schon Klimajournalismus und hatte sich auch vorgenommen, sprachlich drauf zu schauen. Ich saß im Publikum und da waren wirklich renommierte Journalistinnen, da gab es Klimajournalismus noch nicht in dem Sinne. Und ich habe immer mehr Wut empfunden, auch aufgrund des Talks, den wir da hatten, und habe dann irgendwann den Finger gehoben und gefragt, wie mache ich das denn mit meinen Themen? Und da wurde mir gespiegelt, ja, also Katja, ganz ehrlich, wir können uns jetzt nicht von dir, von deiner Agenda spannen lassen, Originalzitat. Weil es gibt erstens noch ganz viele andere Themen und zweitens müssen wir auch immer noch Zeitungen verkaufen. Also in Klammern, Abhängigkeit von Autoanzeigen, sage ich jetzt mal böse, und ja, auf der anderen Seite aber auch dieses Nichterkennen von, es ist überall drin. Also das Klimathema kannst du gar nicht aus einer Zeitung meiner Meinung nach rauslassen. Sogar in einer Gossip-Kolumne könntest du das unterbringen. Deswegen würde ich mit dir mal gerne den Weg skizzieren von offener Brief bis Buch. Also was ist dazwischen passiert?
Puh, ziemlich viel jetzt so emotional und lerntechnisch. Von daher ist es jetzt auch ganz interessant, dass wir nochmal das so ein bisschen rekapitulieren. Also genau, offener Brief war wirklich, das schreibe ich auch hinten im Dankesteil meines Buches, eine absolute Schockphase. Und danach folgte auch erstmal eine Phase des Lernens, ne? Also so, ich hatte wirklich einfach die Frage so, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir nicht darüber reden, wie akut diese Situation ist? Das ist doch irgendwie nicht wahr. Und dann habe ich erstmal herausfinden wollen, okay, wie akut ist sie denn wirklich? Welche Chancen haben wir überhaupt noch? Ich habe die ganze Zeit selbst praktisch nach einem Buch gesucht, wo einfach alles so drinsteht. Alle Fragen, die ich habe, wollte ich, dass mir die jemand beantwortet und mir dann sagt, was ich jetzt tun muss und was wir tun müssen, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und ich habe dann ganz viele Bücher bestellt und auch auf Twitter nach Empfehlungen gefragt und angefangen zu lesen und habe aber nichts gefunden, was mir da geholfen hat. Und dann praktisch später irgendwie aus diesem Gedanken heraus, als ich gefragt wurde, ob ich ein Buch schreiben will, war ich so, ja, okay, nee, eigentlich nicht. Ich habe nicht mal meine Masterarbeit geschrieben und ich will kein Buch schreiben, aber vielleicht ist es einfach sinnvoll und vielleicht sollte ich das tun. Und habe ich genau versucht, dieses Buch zu schreiben, was ich selbst gebraucht hätte. Und das war auch für mich im Endeffekt eine richtig wichtige Arbeit, auch emotional, weil es mir total geholfen hat, das, was ich vorher diffus gespürt habe und was ich jetzt so sagen würde, was jetzt meine Theory of Change ist, praktisch dieser Ansatz, okay, wir haben einfach die Krise wirklich als Gesellschaft nicht verstanden und wir haben sie aber auch zum großen Teil als Journalistinnen noch nicht verstanden und deswegen stellen wir sie öffentlich nicht so akut und dringlich dar, wie sie ist und deswegen reagieren wir auch als Gesellschaft nicht mit den entsprechenden Antworten darauf. Und das kann man ändern. Das kann man ändern, indem man Menschen Informationen gibt und indem man ihnen die Situation erklärt. Davon bin ich auch mittlerweile noch überzeugter als am Anfang. Ich finde, das beweisen auch Klimabürgerinnenräte, wo einfach ganz normale Bürgerinnen von Wissenschaftlerinnen, Experten darüber informiert werden, wie ist eigentlich die Situation und was sind denn realistische Möglichkeiten, um das jetzt anzugehen. Und auf einmal machen so ganz normale irgendwie Onkel Ottos und Tante Emma schlagen vor, total radikale Dinge zu ändern, die man vorher einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das versuche ich mit diesem Buch, weil das praktisch auch was ist, was für den Einzelnen und die Einzelne in einem Gespräch total schwer zu vermitteln ist, weil es braucht ganz, 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 ganz viel an unterschiedlichen Informationen und auch an einem Zwischenspiel von Fakten und Emotionen und persönlicher Reflexion und um wirklich diese Verdrängung, die wir gesellschaftlich haben, zu durchbrechen und damit man dich und mich nicht mehr für die komischen, durchgeknallten Aktivistinnen hält, sondern wirklich erkennt, dass wir einfach einen Notstand erkannt haben und versuchen, auf den angemessen zu reagieren und Leute davor zu warnen und aber auch zu motivieren, Dinge in die richtige Richtung anzuschieben.
Hattest du, als du das Buch geschrieben hast, denn irgendwie Personen im Blick? Also ist es eine bestimmte Zielgruppe, für die du geschrieben hast? Oder wie war so, ich sage jetzt mal, der Schreibvorgang?
Mich haben einige Leute gefragt, so von wegen, okay, wie schreibt man dann so ein Buch? Und ehrlich gesagt, wusste ich das vorher auch nicht, weil wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so viel geschrieben in meinem Leben. Für mich war ja, wie gesagt, einfach dieser Bewusstwerdungsprozess und das, was musste ich alles verstehen. Und genau das versuche ich in meinem Buch zu reproduzieren. Und wer schon mal reingeguckt hat, wird feststellen, es ist irgendwie tatsächlich so kompositioniert, würde ich sagen, dass man idealerweise eigentlich, wenn man es gelesen hat, die eigene Verdrängung nicht mehr aufrechterhalten kann. Und es fängt damit an, dass ich die wesentlichen Grundlagen erkläre und erkläre, wie die zusammenhängen und das ohne viel Zahlen und so weiter und so fort. Und dann kann man vielleicht irgendwie denken, okay, krass, aber dann fragt man sich, also warum, wenn das so ist, warum wusste ich das denn nicht? Und dann kommt ein Kapitel, das das erklärt, also über Lobbys, über Psychologie und Verdrängung, über die Rolle der Medien und so weiter und so fort. Und dann sagt es, glaube ich, so eine Stufe tiefer und man denkt so, oh, okay, dann ist es ja vielleicht wirklich so, wie sie schreibt. Und dann fragt man sich, fuck, also was bedeutet das denn? Und dann versuche ich das irgendwie noch mehr zu erklären. Und dann ist man, glaube ich, ziemlich in einem tiefen Tal. So ging es mir damals zumindest. Und dann ist halt wirklich die Frage, fuck, was können wir jetzt machen? Also was sollen wir jetzt tun? Und daraufhin versuche ich sowohl Scheinlösungen aufzuklären darüber, warum das keine sind, und dann einmal zu zeigen, was sind eigentlich die richtigen Lösungen. Und dann gibt es noch ein Kapitel, so was kann jeder tun? Und das ist einerseits wirklich für eine breitere Zielgruppe geschrieben. Also ich hatte im Kopf meine Oma, meine Mutter, meine Cousine. So, wenn die irgendwie ein Klimabuch lesen, weil sie dem Thema einmal eine Chance geben wollen, was glaube ich, was die wissen müssten, um danach dieses Gefühl von Dringlichkeit zu haben und von, okay, fuck ja, dann lass uns jetzt halt irgendwie ein Tempolimit machen und dann lass uns jetzt Innenstädte autofrei machen und so weiter und so fort. Und von daher richtet es sich einerseits an eine größere Zielgruppe. Es ist sehr bewusst mit sehr einfachen Worten geschrieben, damit man das auch irgendwie alles verstehen kann. Und gleichzeitig ist tatsächlich meine Zielgruppe auch ein bisschen noch Journalistinnen, ne? Also ich habe ein total großes Verständnis dafür, dass ich jetzt zwar seit 1,5 Jahren mega Druck und Terror mache, aber Leute natürlich nicht unbedingt die Ressourcen haben, sich in ihrer Freizeit hinzusetzen und einfach mal nachzulesen und sich rein zu recherchieren, warum eigentlich? Und ist jetzt eigentlich was dran an dem, was ich da irgendwie erzähle? Oder ist es doch noch ein bisschen entspannter, wie ja viele andere Leute irgendwie wirken? Und von daher ist es tatsächlich auch das. Also ich habe da ein total großes Verständnis für, und hier ist einmal die Erklärung dafür, in welcher Situation wir uns befinden. Und ich betrachte wirklich dieses Buch als eine Art Instrument, also sowohl irgendwie für diejenigen, die sich dazu informieren wollen, aber auch als ein Instrument für die Klimabubble. Also in diesem Buch steht alles, was ich von der Klimabubble und Expertinnen und so weiter gelernt habe, und auf eine verständliche Art und Weise. Also wenn ihr jemand überzeugen wollt, nehmt dieses Buch. Es ist, glaube ich, sehr niederschwellig und genau.
Das heißt aber auch, du hast, hört man so zwischen den Zeilen ja auch anerkannt, dass du nur bis zum bestimmten Bereich die Expertin bist und hast ansonsten auch andere gefragt. Und das habe ich manchmal so das Gefühl, das ist auch schon fast eine Kompetenz, zu sagen, ja, bis hierhin geht so meine Expertise und hier bräuchte ich jetzt Expertise von einer anderen Person. Vielleicht ist es auch etwas, was wir beide noch mal vertiefen sollten an diesem Punkt, dass das jetzt nicht gefragt ist, zum Klimawissenschaftler zu werden, sondern die Informationen liegen ja überall. Also auch in Sachen Mobilitätswende habe ich ja anerkannt, okay, die Fakten, die sind's nicht. Also das ist ja wirklich Grenzen des Wachstums von Club of Rome, 50 Jahre alt geworden und so weiter.
Aber sie zu beurteilen ist halt schwer, ne? Also da durchzuschauen.
Genau, das wäre jetzt das, was ich, genau. Also das ist ja manchmal, habe ich so das Gefühl, dass das sogar Leute sagen können. Also dass diese Fakten sogar irgendwie so gedroschen sind, dass alle wissen, in meinem Bereich jetzt, Auto fährt nur 45 Minuten am Tag mit 1,3 Personen. Aber dass daraus nicht abgeleitet wird, das ist nicht gut. wie bist du da vorgegangen? Welche ExpertInnen hast du befragt? Wie hast du dich aufgeschlaut?
Ja, vielleicht kurz vorher noch zu diesem Punkt, dass du meintest, von wegen, die Fakten sind ja eigentlich da, aber es wird nicht geschlussfolgert, das ist nicht gut und wir müssen es ändern. Und das sehe ich auch, also das reflektiere ich auch immer wieder öffentlich, dass das mir genauso ging. Ich wusste total viele Dinge und ich war schon irgendwie so, ja, nee, das, also mit der Fast Fashion und das mit dem Fliegen und ne, Fleisch essen, ja, nee, klar, irgendwie nicht so gut, aber na gut, also das wissen wir ja alle und von daher wird sich ja jemand drum kümmern, wenn es wirklich schlimm ist. Und das ist auch was ich praktisch in meinem Buch versuche, das Ganze so in Relation zueinander zu setzen, dass man versteht, warum jetzt Dinge geändert werden müssen und warum das nicht irgendwie abstrakt ist mit den Grenzen des Wachstums und so. Und das ist aber auch was ich vorher, hatte ich zum Beispiel von den planetaren Grenzen nichts gehört und ich wusste nicht, dass wir davon ganz viele überschritten haben und dass praktisch Klima gar nicht unser einziges Problem ist. Also Artensterben hatte ich schon mal gehört, aber dass das jetzt ernsthaft unsere Lebensgrundlage gerade akut bedroht, das war mir so ehrlich gesagt nicht bewusst. Das war eher so, ah ja, die hübschen, exotischen Tiere sterben irgendwo aus, ja, schade. Und von daher genau, ging dem wirklich erstmal ein intensiver Lernprozess voraus, den ich auch versuche im Buch zu reflektieren, denn eigentlich über, also was ich versuche zu schaffen mit diesem Buch ist praktisch ein bigger picture, um all das einzuordnen und verweise deswegen im Buch aber auch auf ganz viele andere Bücher und auf ganz viele Expertinnen, die sich mit den Einzelaspekten zum Teil sehr, sehr, sehr viel mehr als ich beschäftigt haben. Weil eigentlich könnte man über wahrscheinlich irgendwie alle 3 Seiten, wo ich ein Thema aufmache, ein eigenes Buch schreiben. Das ist zum Teil auch passiert. Wie gesagt, ich versuche auch darauf zu referenzieren. Und bei mir war dieser Lernprozess tatsächlich viel über Twitter. Also, dass ich da mit ganz vielen Expertinnen, hi Katja, in Kontakt gekommen bin und tatsächlich mich auch einfach bei denen gemeldet habe am Anfang mit der ganz dummen Frage, ist das wirklich so schlimm, wie ich gerade verstanden habe? Und dann waren sie so, ja. So, okay, gut, was machen wir denn jetzt? Und meine Metafrage der Arbeit die letzten Jahre war, wie gesagt, halt, warum reden wir da eigentlich nicht drüber? Und warum ist dieser Diskurs so verzerrt? Und das ist ganz interessant. Ich persönlich ziele ja immer viel auf die Rolle von Journalistin in diesem Diskurs ab und mache da unser Versagen transparent. Aber die Antwort auf die Frage, warum der Diskurs so ist, ist halt nicht, ja, Journalistinnen waren halt irgendwie faul oder dumm und haben es nicht gesehen, sondern es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die zusammenwirken. Und deswegen ist das Ganze auch so stabil. Also es gibt ja einige Bücher, die sich mit Klimakommunikation und Verdrängung und so weiter beschäftigen, die relativ bekannt sind. Und ich habe die gesehen, aber ich würde wirklich sagen, das sind immer nur Einzelaspekte. Also das Ganze wäre nicht so stabil, wenn wir diesen einen Mechanismus erkannt hätten und dann könnten wir ihn halt durchbrechen und so. Und genau. Und von daher hat es wirklich viele Gespräche mit Klimawissenschaftlern, Forstexperten, Verkehrsexpertinnen, Psychologinnen. Ich habe wirklich viel mit Psychologinnen gesprochen, um das zu verstehen. Ja, also mit wirklich den unterschiedlichsten Menschen. Und es war wirklich auch ein langer, tastender Prozess. Und vielleicht muss ich das auch einmal und nochmal so anerkennen, sagen, die Menschen, mit denen mir der Austausch fast am meisten geholfen hat, waren so richtige Privatnerds. Also Leute, die eigentlich überhaupt gar keine öffentliche Rolle haben und die irgendwann auch diesen Moment hatten, wo sie das erkannt haben und sich so tief in die Sachen reingegraben haben und aber vielleicht nicht so Systemlogiken unterliegen. Also praktisch, wenn du irgendwo eine offizielle Funktion in, weiß ich nicht, dem Verkehrssektor hast oder in dem Journalismussektor, dann guckst du halt auf alles Mögliche mit einer bestimmten Brille. Und das haben so Privatleute, die irgendwie sonst, ja keine Ahnung, in der Bibliothek arbeiten, halt nicht. Und mit denen habe ich tatsächlich irgendwie die besten und klarsten Gespräche geführt. Und immer wenn ich wieder an einen Punkt komme, wo ich denke, okay, warum widersprechen sich diese Wissenschaftler da? Das ist doch irgendwie Physik und da muss es doch irgendwie eine Aussage geben, spreche ich mit so Privatleuten. Und ja, das hilft mir total.
Ich glaube, das ist auch, also ich spreche bei meinem Buch und es ist deins, glaube ich, ja auch eine Einladung. Ne? Also mir wurde zum Beispiel vorgehalten, dass es nicht wissenschaftlich genug sei. Das hatte ich aber überhaupt nicht vor. Also ich finde auch immer ganz interessant, was so für Erwartungshaltungen da sind. Ich selber weiß zum Beispiel auch, ich hätte es strukturierter schreiben wollen, hatte aber nur mal Long-Covid und einen krassen Shitstorm, während ich das geschrieben habe. Das soll gar keine Entschuldigung sein, aber es ist halt manchmal auch, finde ich, der Situation geschuldet, in der man ein Buch das erste Mal schreibt. So. Und ich habe gemerkt, dass, jetzt wo du das sagst, dass die Menschen, die zum Beispiel auch aktivistisch tätig sind, also mein Lieblingsbeispiel ist einfach auch der Graslutscher Jan, selber Papa, aber sehr viel für Verkehrswende, Veganismus und so weiter unterwegs. Und der hat an einem Punkt des Buches mir dann bei Twitter geschrieben, Katja, ich check jetzt erst, was ich eigentlich als Vater mache, wenn ich meinen Kindern immer hinterher brülle, dass sie nur bis zur nächsten Ecke laufen dürfen, fahren dürfen, wie auch immer. Er hat das auch nicht reflektiert und es war in seiner DNA als Vater, natürlich muss ich meine Kinder beschützen und dann kommen da ja die Autos. Aber dass er sich passend macht für ein System, was toxisch ist, das hat er in dem Moment als Privatperson, würde ich jetzt auch mal sagen, nochmal anders gespiegelt. Und das ist auch was ich total spannend finde. Ich mag diesen Bubble-Begriff nicht, weil das tut immer so, als wenn wir auf dem Schulhof damals immer überall langgelaufen wären, hätten gesagt, ey, na, ihr, was beschäftigt euch denn so? Wir sind ja immer in Bubbles, sonst wäre es ja auch total anstrengend, das Leben. Aber ich muss auch sagen, was du gerade gesagt hast, Twitter ist für mich, obwohl es wirklich ganz, ganz schlimm ist, auch immer noch ein Ort, wo man halt die Menschen trifft, die da was in bestimmten Bereichen tun und wo man auch einfach zuhören kann. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ganz viel auch gelesen tatsächlich über andere Dinge, weil in der Mobilitätswende einfach so viel auch drin steckt. Wo hast du, also wie hältst du dein Wissen auf Stand in dem Anspruch, den Sarah an Sarah hat? Also was sind deine Quellen, vielleicht auch um so mal Tipps zu geben, ja, wo finde ich das denn und wo ist es ja vor allen Dingen so erklärt, dass ich es auch verstehe?
Ja, eigentlich ist es gut, dass du die Frage stellst. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal so ein paar Twitter-Listen aufmachen, weil das mir schon hilft. Also ich folge ja mittlerweile einfach wirklich ziemlich vielen Klimaexpertinnen aus den unterschiedlichen Bereichen und lese tatsächlich so ziemlich nerdy Threads und Dispute zwischen Wissenschaftlern auf Twitter. Ich verstehe, dass das nicht jeder machen kann, aber es ist schon ganz interessant, um wie gesagt auch einfach diese Widersprüche in der öffentlichen Kommunikation zu verstehen und da sich so ein bisschen durchzuhangeln. Und andererseits ist dieses Lernen bei mir, man muss ja so viel lernen, wenn man sich mit dieser Krise beschäftigt. Ne? Man muss sich ja mit so vielen Bereichen beschäftigen. Und das war am Anfang auch eine totale Überforderung, also um das vielleicht auch einfach mal zuzugeben. Und das war dann irgendwie je nach Fokus, irgendwie hat sich das dann auch total schnell geändert. Also irgendwann hatte ich so, kamen dann so Leute, die so im Degrowth-Bereich unterwegs sind, auf mich zu und waren so, ja übrigens, da solltest du auch mal reingucken. Und ich war so, auf gar keinen Fall. Ne? Also meine Welt ist ja gerade schon zusammengebrochen, jetzt hier auch noch Wachstum aufgeben? Nee, auf gar keinen Fall. Und dann hat das echt eine ganze Weile gedauert. Ich habe dann so Jason Hickel, Less is More gelesen und um dann auch zu verstehen, wie überhaupt diese Krisen miteinander verbunden sind. Also auch das beschreibe ich zum Beispiel im Buch, dass ich am Anfang dachte, ja okay, so Intersektionalität und so ist halt, diejenigen, die irgendwie Randgruppen sind, tun sich ein bisschen zusammen und sind solidarisch miteinander, weil sonst haben sie ja gar keine Chance, irgendwas durchzusetzen. Und es hat total lange gedauert, bis ich verstanden habe, ach nein, also diese Krisen haben sogar den ähnlichen Ursprung und es gibt also wirklich irgendwie Gründe dafür, warum Patriarchat und Rassismus und so weiter und so fort, was das eigentlich mit Klima wirklich auch ursächlich zu tun hat. Und natürlich, also das war mir schon vorher bewusst, wie die Klimakrise sich negativ auf Frauen auswirkt, auf People of Color auswirkt und so weiter und so fort. Und die wieder als erstes erwischt, wie irgendwie alles. Und da sich da durchzuwühlen, war halt wirklich echt schwierig. Und auch das versuche ich halt im Buch zu leisten und zu zeigen, okay, es gibt Zusammenhänge. Ich kann das in dieser Kürze nicht erklären. Es gibt ganz andere Expertinnen, die sich da noch viel besser damit auskennen und wo ich auch noch total viel lernen muss und möchte. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, okay, womit mache ich jetzt eigentlich weiter? Also einer Punkt, der mich interessiert, sind halt wirklich so Lösungen. Also alles, was irgendwie Nature-Based Solutions sind, irgendwie Soil, also Agrar, Boden und so weiter und so fort, wo man auch wieder CO2 aus der Luft ziehen kann. Oder sind das praktisch so Postwachstumsansätze, das irgendwie mit einer ähnlich leichten Sprache zu erklären oder wo kann ich jetzt eigentlich weiterhin sinnvolle Arbeit leisten und versuchen, das, was meine Kompetenz ist in dem Feld, also vielleicht Dinge auf eine einfache Sprache zu reduzieren und vor allen Dingen, glaube ich, ist mein Vorteil der einer Person, die es eigentlich relativ spät auch geschnallt hat und deswegen aber reflektieren kann, wie habe ich vorher auf die Welt geguckt und was musste ich eigentlich alles verstehen, um von Ideen überzeugt zu werden. Und das ist so das, worin ich mich bewege.
Ich glaube, es ist auch tatsächlich die eigene Hybris zu durchbrechen. Ne? Also das soll gar nicht böse klingen, aber natürlich haben JournalistInnen bestimmte Themen, vielleicht auch, die sie vertieft verfolgen. Und das ist ein Job der Wissensvermittlung. Dann gibt es das Phänomen von False Balancing, was mich mittlerweile, also es macht mich nur noch aggressiv, was da passiert. Dass immer wieder zu einer Klimathematik jemand eingeladen wird, der es doch nochmal wieder anzweifeln darf. Also ich finde, wir auf Deutsch gesagt verarschen da manchmal auch die Leute, gerade in den üblichen Talkshows. Dieses Gegeneinander gibt es einfach nicht. Also es wird künstlich konstruiert und dann darf auch in der FAZ gestern wieder jemand einen langen Artikel über Themen schreiben aus einem Blickwinkel, der total toxisch ist. Und ich glaube, das habe ich letztens auch immer mal geschrieben, dass der wichtigste Schritt halt einfach ist zu sagen, scheiße, ich hab's nicht gerafft, was kann ich tun? Aber es ist schon so in der Eitelkeit unserer Fehlerkultur drin, dass du keine Fehler zugeben solltest, weil es ist Schwäche und nicht Stärke. Und das ist auch immer wieder, ich verstehe total, wenn ich was aus der Sicht von der Gruppe wieder mal falsch, ableistisch, wie auch immer formuliert habe. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass da ein unglaublicher Gap besteht zwischen den Leuten, die gar nichts machen und den Leuten, die was machen und denen jeder einzelne Fehler total hart angekreidet wird. Und deswegen würde ich gerne positiv diesen Podcast beenden. Was sind denn so, weil du ja selber sagst, du willst und du kannst auch Optimismus ausstrahlen. Was sind denn so die Conclusios sozusagen in deinem Buch? Also was macht dir Mut?
Menschen. Also das war tatsächlich, oder nochmal anders angesetzt, diese anderthalb Jahre waren ziemlich hart, auch emotional, sich mit all dem auseinanderzusetzen. Es lastet auch gefühlt ein ziemlicher Druck auf meinen Schultern, dass ich immer so das Gefühl habe, okay, ich muss den Leuten sagen, wie akut die Situation ist und dass wir das nicht richtig machen. Und ich sehe aber gleichzeitig, dass das auch Druck auf Menschen ausübt. Und ich habe auf jeden Fall von vielen Leuten auch gelernt, etwas einladender und auch etwas positiver zu kommunizieren. Ich muss aber sagen, ich musste mir das erarbeiten, dass ich das authentisch tun kann. Es gab einfach eine Phase, in der ich das Positive und die Möglichkeiten nicht gesehen habe und die Menschen haben mir das angetragen, aber ich habe es nicht ganz geglaubt. Und deswegen war für mich dieses Buchschreiben so wichtig und ich hoffe, dass ich so transportieren kann, dass Menschen im Schnelldurchlauf diesen Prozess mitmachen können, wenn sie das Buch lesen und ziemlich schnell eigentlich bei dem Hoffnungsteil rauskommen, weil das ist genau das, was Wissenschaftlerinnen jetzt sagen und was man vielleicht nicht versteht, wenn man erstmal irgendwie sich der Katastrophe gewahr wird, noch können wir etwas tun. Und wenn wir einfach uns jetzt mal klar machen, dass gerade, ich weiß nicht, also 98% der Menschen machen jeden Tag einfach so weiter, wie wir weitermachen und verschärfen damit die Krise, auch wenn sie es nicht wollen. Oder vielleicht sind es auch nur 90, aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, dass wirklich einfach 20% oder 30% der Leute anfangen würden, vielleicht jeden Tag 2 Stunden, vielleicht auch irgendwie jede Woche nur 2 Stunden anzufangen, mal das in die andere Richtung zu drehen und einfach wirklich zu reflektieren, was können wir jetzt tun und es auch jetzt zu tun, was dann möglich wäre. Also das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Das haben wir jetzt auch beim russischen Angriffskrieg gesehen, im Sinne von, wenn Leuten klarer wird, was nötig ist, dann werden auf einmal ganz andere Dinge möglich. So, die werden nicht sofort gemacht. Deutschland, Importstopp, dies, das, ne, dauert irgendwie alles ein bisschen länger. Aber eigentlich, sobald einem klar wird, dass eine Situation wirklich akut ist und dass es sinnvoll ist, bestimmte Dinge umzusetzen, ist auf einmal so viel möglich. Und diesen Punkt müssen wir erreichen und wir können ihn erreichen, denn es gibt ja ganz, 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 ganz viele Leute, die schon wahnsinnig viel tun, die schon wahnsinnig viel vorbereitet haben, die alle möglichen Lösungen auch schon ausprobiert haben und wissen, was funktioniert und was richtig ist. Und, oder was heißt richtig ist. So, ne? Also wir müssen jetzt auch einfach Dinge tun, auch wenn wir nicht hundertprozentig wissen, ob das die beste Lösung ist. Aber das macht mir wirklich Mut, auch weil, oder auch das versuche ich mit diesem Buch zu schaffen, ganz viele Leute schon grundlegenden Bewusstsein dafür haben, dass Dinge falsch laufen, dass Dinge so nicht weitergehen können. Es ist nur noch sehr diffus in ihrem Kopf. Also sie können es, glaube ich, selbst noch nicht so richtig erklären. So ging es mir zumindest. Das hat sich irgendwie noch nicht so gesetzt. Und man denkt noch irgendwie, ja, ist ja auch alles ein bisschen ambivalent. Und ne, und also wenn es wirklich so schlimm wäre, dann würden ja auch andere Leute noch mehr und so weiter und so fort. Und diese Ambivalenz kann man auflösen. Und sobald man praktisch einen klareren Blick auf die Krise hat, hat man auch einen klareren Blick für Lösungen. Und das können wir schaffen. Und dazu kann auch wirklich jeder und jede Einzelne einen absolut wertvollen Beitrag leisten, indem sie anfangen, darüber zu reden, sich zu informieren und halt in einem Bereich, der ihnen wichtig ist, wirklich anzufangen, auch tätig zu werden, etwas zu tun, was über den eigenen Haushalt hinauswirkt, damit wir einfach eine gesellschaftliche irgendwie Wellen- und Vorwärtsbewegung hinkriegen. Und das ist möglich und das machen wir jetzt.
Sehr schön, das war richtig, richtig viel Drive und vor allen Dingen ist es Selbstwirksamkeit, die fühlt sich immer besser an, finde ich. Also das weiß ich aus meiner Erfahrung heraus auch, wenn eine Bewegung da ist und wenn man merkt, es sind immer mehr und das ist auch eine Verbundenheit, finde ich, die man dann spürt. Und das ist auch etwas, glaube ich, wo wir beide auch gemerkt haben, wie toll diese Netzwerke auch sind und dass man die Energie, die man braucht, um aus den Spuren rauszukommen, die findet man in diesen Netzwerken dann, die sich bilden. Also ihr, die jetzt gerade zuhört, wir werden auf jeden Fall nochmal einen Live-Talk machen. Den findet ihr dann auf meinem YouTube-Kanal. Wir wollen das nämlich mit euch vertiefen. Wir wollen euch auch die Möglichkeit geben, nochmal Fragen an Sarah zu stellen. Denn das Buch Klartext Klima ist genauso wie Autokorrektur halt einfach ja eine Einladung an uns, von uns beiden, würde ich mal sagen, auch an uns heranzutreten. Also auch das ist möglich, ne? Wenn man das Gefühl hat, ja, ich will was tun oder was denn, dann schreibt uns einfach, würde ich mal sagen. Ich danke dir jetzt erstmal für diesen Auftakt, freue mich auf den Talk, der dann noch kommt, und wünsche dir einen schönen Tag.
Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und euch da draußen auch.